Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Börsenfans, wir machen heute mal wieder einen Insider-Podcast mit spannenden Käufen und Verkäufen von Organmitgliedern. Wir, das ist Rainer Lemm und meine Wenigkeit, und wir fangen... Hallo.
Hallo.
Wir fangen heute mit vergleichsweise spannenden Käufen an, haben auch einen spannenden Verkauf, was aber mehr so eine Spezialgeschichte ist. Und der erste Kauf heute, Rheinmetall, endlich mal wieder. Armin Papperger hat mal wieder zugeschlagen bei 1.405 Euro. Die waren auch schon mal höher, die Aktien, und da hat er sich möglicherweise gedacht, jetzt ist es Zeit einzusteigen, oder?
Ja, und er musste heute ein besonderes Zeichen setzen, weil nämlich heute die Quartalszahlen rauskamen für das Q1 26, die offenbar unter den Erwartungen der Analysten und des Marktes lagen. Und deswegen ist die Aktie heute minus 6% bei nur noch 1260 Euro. Was wir daraus machen können, sage ich gleich. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum das heute so kritisch gesehen wurde. Zum einen ist ja Rheinmetall die Story der letzten zwei Jahre, ja, mit den ganzen Bundespaketen und anderen Dingen. Und zum anderen sind die Erwartungen über die Maßen gestiegen. Und es gibt eben auch bei all dem, was Rheinmetall jetzt hinten dran so angesammelt hat an Aufträgen, eben auch Ausführungsrisiken. Ich habe heute Morgen eine sehr kritische, schöne Studie von Alpha Value gelesen. Schöne Grüße von uns hier. Die gesagt haben, nun ja, wir haben natürlich diesen grundsätzlichen Konflikt. Werden diese traditionellen 155 mm Artilleriegeschosse, die Rheinmetall hauptsächlich baut, x Prozent des Umsatzes, nicht nach und nach ersetzt, disruptiert durch viel, viel preiswertere Drohnen? Und die Antwort ist ja, sicher, denn so eine normale Kamikaze-Drohne, die Ukrainer en bloc bauen im Moment, kostet nur $500. Eine richtig gute, störsichere Glasfaserdrohne, FPV heißen die, kostet $1.000. Und das traditionelle, ein richtig gutes, ich sag mal, richtig gute, man muss ja mal aufpassen bei Rüstung, ein Excalibur-Artilleriegeschoss, richtig fernlenkbar, richtig zielgenau und so weiter, kostet 100.000, also Faktor 100. Und das ist genau der Punkt, warum unter anderem eben auch der Free Cashflow eingebrochen ist. Wir hatten also höhere CapEx, gerade diese typischen Ausführungsrisiken, die wir auch schon mal bei uns in dem Podcast, in dem Top Research extra ausgeführt haben, sind tatsächlich auch eingetreten. Wir haben teilweise ein bisschen politisches Zögern bei Großaufträgen. Wir haben niedrige Kundenanzahlungen. Wir haben Verzögerungen bei irgendwelchen administrativen Tests des Bundeswehrbeschaffungsamtes und so. Und deswegen hat man zum Beispiel einen negativen Cashflow jetzt in Q1 durch diese ganze höhere CapEx und die Ersatzinvestition. Wie gesagt, heute minus 6%, insgesamt minus 35% seit dem Allzeithoch im Januar dieses Jahres von 1966 Euro. Was machen wir da draus? Wenn ich mir das alles anschaue, wir haben immer noch einen schönen Lauf. Also der Umsatz ist um 40% gestiegen im Jahresvergleich. Die operative Marge ist gestiegen auf 19%. Der Cash Conversion, also das, was von Aufträgen tatsächlich dann als Cash umgesetzt wird, ist liegt bei 40%. Und wir haben weiterhin volle Auftragsbücher. Heute war die Rede von 73, Milliarden. Ich habe insgesamt da schon mal über 120 Milliarden gefunden, weil die ja auch Naval Lösen gekauft haben und so weiter. Und es gibt aufkommende Konkurrenten wie Diehl und Nammo, die so ein bisschen mehr Konkurrenz da reinbringen und vielleicht auch hier für Disruption sorgen. Aber das glaube ich nicht, weil die viel zu klein sind und auch ihren Platz brauchen. Was haben wir noch? Wir haben KGV von 39 für das laufende Jahr. Der Durchschnitt liegt bei 32 bei den letzten 5 Jahren, ist also etwas höher. Und was die Drohnen angeht, will ich auch nochmal sagen, Rheinmetall weist das nicht extra aus, aber wir sind im Moment ungefähr bei 5% des Umsatzes, was Rheinmetall selber an Drohnen macht. Aber das Wachstum ist riesig, 100% im Jahr, das verdoppelt sich jetzt auf 10 Prozentpunkte. Es gibt eine Kooperation mit den Amis von Alterion. Die sitzen in Arlington, Virginia, direkt neben Washington DC in diesem militärischen Machtzentrum. Insofern ist man ja auch voll dran, hoch zu skalieren, was diese Drohnengeschichte angeht. Also man lässt sich das nicht entgehen. Und wenn ich mir das alles vor Augen halte, würde ich den jetzigen Rückgang heute von 6% nutzen, um dem Herrn Pappberger in seinem Kauf zu folgen.
Für bestätigen, okay.
Jawohl.
Gut, ja, klare Aussage. Lass mal so stehen. Ohne Fragezeichen.
Ja.
Simreis, nächster Kauf Simreis. Das ist natürlich auch ein spannender Wert.
Ja.
Der kommt ja von 100 Euro und dann...
130.
130, ja, genau, 130 Euro. Hat sich lange dann bei 100, ist dann irgendwie doch ziemlich unter diese Marke runtergerutscht, runtergegangen.
Ja.
Jetzt bei 74 Euro kauft Michael Friede, das ist auch ein Vorstandsmitglied.
Ja.
Die hatten ja auch vor kurzem auch einen aktuell einen ganz guten Ausblick, wenn ich das richtig sehe, ne?
Ja.
Ja, ja. Also, mach mal was ja, raus, ne? Ja.
Also der Herr Friede ist der Vorstand für die Duftstoffe. Das sind die drei großen Bereiche: Parfüme, Aromen, Stuftstoffe, auch alles, was in Zahnpasta und in Reinigungsmitteln ist. Ein Riesending. Und ja, es gab so eine Art Schweinezyklus in Corona. Warum? Wir hatten Rohstoffknappheit, die Preise sind gestiegen und die vier großen Duftstoffhersteller haben Überkapazitäten geschaffen, um das voll auszunutzen, hatten einen typischen Schweinezyklus, also offenbar kommt man in der Wirtschaft ohne solche Zyklen nicht aus, auch wenn man nur ein Oligopol vor sich hat. Im Moment ist das KGV runtergekommen auf 19. Der Kurs war halbiert genau von 130 Euro im November 21 auf Allzeittief 65 Euro vor anderthalb Jahren.
Ja.
So, im Dezember war das. Und das Enterprise Value zu EBITDA ist eh nicht preiswert, ist nur noch 11. Und wir haben jetzt tatsächlich ein wenig, ja, wie soll ich sagen, Demut, die eingekehrt ist und auch Vernunft bei diesem Oligopol. Es besteht dann zusätzlich noch aus Givaudan in der Schweiz, DSM Firmenich, halb Holland, halb Schweiz und den Amerikanern von IFF. Es bleibt ein Oligopol. Aber wie gesagt, Demut, Anpassung im Schweinezyklus.
Die Ertragsschätzungen haben sich deutlich stabilisiert. Der Kurs hat sich stabilisiert.
Wir sind jetzt eben von 65 schon auf 73 rauf, haben ein schönes Momentum. Und ich würde dieses Momentum nutzen, um dem Vorstand hier zu folgen, weil ich glaube, dieser Schweinezyklus ist zu Ende und kann jetzt neu anfangen.
Ja, toll. Ich habe vor drei Tagen, als das noch nicht raus war,
ja,
habe ich an meine Leser, also meine Persebis, ich habe so einen User-Kreis geschrieben, guckt euch mal die Simreis ein bisschen genauer an.
Cool.
Könnte man auch kaufen. So.
Aber
Achtung, ne, wir machen ja keine Anlageberatung, wir machen einen journalistischen Podcast.
Genau.
Immer schön beachten.
Jawohl.
So, was haben wir noch? ABSF.
BASF
super. Hatten wir auch vor vier Wochen ungefähr, hatten wir Top Research BASF gesprochen, ja, ausführlich. Und jetzt,
ja,
vielleicht hat der Vorstand das geguckt. Auf jeden Fall hat der Vorstand gekauft, in Massen.
Jawohl.
Stefan Kotra, der hat gekauft, noch ein Vorstand hat gekauft, zwei Aufsichtsräte haben gekauft. Ja, wir, die sind und die folgen uns wohl, ne?
Ja, oder umgekehrt.
Ja, oder umgekehrt.
Der Herr Kotra, der ist Vorstand für Technologie, Forschung und Entwicklung, also der weiß, was er tut. Und der ist wahrscheinlich auch maßgeblich an diesem Shift Richtung China beteiligt, wo jetzt eben für rund 10 Milliarden Euro ein Riesenwerk, ein Verbundsystem wie in Ludwigshafen hingesetzt wurde in Zhangjiang, wenn man das so ausspricht. Und damit wird der Umsatz von rund 14% in Asien und China aktuell auf dann 20% in einigen Jahren steigen. Also deutliche Wette auf China, weil China, ich sag mal, der globale Motor in der Chemie ist und 50% der Chemie inzwischen in China umgesetzt werden. Ich muss aber nochmal Verbundmodell erklären, warum die das überhaupt machen. Denn ein Verbundmodell muss man sich so vorstellen, das heißt deswegen Verbund, weil das integrierte Stoffströme sind und Energieströme und gemeinsame Logistik und so weiter, Lagerhaltung etc. Man hat einen Ölcracker, wie er in Ludwigshafen en bloc steht oder wie er auch im Süden Köln steht oder in Dormagen und so weiter. Und da kommt dann als erstes immer Ethylen raus. Dann kommen diese Zwischenprodukte, Butan, Propan, Kerosin, Benzin, da kommt unser gutes Benzin her. Dann kommen die Spezialchemiestoffe, Farbenlacke und so weiter. Das ist nur sinnvoll, wenn man niedrigere Energiekosten hat und, ich sag mal, starke Nachfrage und das auslasten kann. In Europa ist es im Moment genau umgekehrt. Hohe Energiekosten, schwache Industrie, schwache Nachfrage und hohe Regulierung. Und deswegen ist BASF mit dieser neuen Anlage eben nicht in Europa geblieben, sondern nach China gegangen und hat jetzt hier diese Wette gemacht, obwohl auch dort natürlich Gefahren bestehen. Überkapazitäten, geopolitische Risiken. Taiwan haben wir auch im Top Research erwähnt. Mögliche Handelskonflikte, die sich daraus ergeben. Es ist schon eine Wette, aber es ist jetzt im Moment in dieser Misere Europas und auch das Ding in Freeport in Amerika läuft jetzt nicht super duper, schon eine sinnvolle Diversifikation auf regionaler Ebene gewesen. Was machen wir da draus? Wir haben Ertragsschätzungen, die sich im Verlauf sehr gut bewegen. Da ist also der Turnaround schon geschafft. Auch der Kurs hat einen Turnaround geschafft. Wir sind allzeithoch gewesen im Januar 2018 von 100 Euro, waren dann runter vor genau einem Jahr bei 41 Euro, sind es bei 51 mit schönem Momentum. KGV ist runtergekommen auf 18, das war im Schnitt der letzten Jahre 30, gerade in den schwierigen Jahren 22, 23. Enterprise Value zu EBITDA ist durchschnittlich mit 8. Aber wenn ich mir das alles so anschaue und auch die Traktion, die das Werk in Zhangjiang jetzt bekommen hat, dann würde ich sagen, man kann diesem Momentum durchaus folgen und auch dem Kauf von Herrn Cotrade, weil das hier schon eine runde Sache zu sein scheint im Moment. Auch wenn wir, wer mehr hören will, gerne in unserem Top Research Podcast, auch wenn da noch viel, viel mehr zu sagen wäre. Aber ich glaube, dass das eine sinnvolle Diversifikation ist.
Top Research Podcast kann man auch nachlesen auf unserer Website www.derwaswebes.de. So, gute Sache, guter Wert, finde ich auch. Das war's mit den Käufen. Wir haben einen einzigen Verkauf. Irgendwie haben die keinen Bock zu verkaufen oder haben es nicht nötig. und dann so eine kleine Klitsche, eher CubeDoc SE, das kannte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Was ist das?
Ich auch nicht. Dahinter, also wir haben ja als in enger Beziehung als handelnde Person an der Börse die Tethys Value GmbH. Mhm. Die gehört, ähnlich wie CubeDoc, dem Finn Niklas Grunewald. Ein junger Unternehmer von 20 Jahren aus Köln, sitzt auch so eben so wie CubeDoc in Köln. Und die machen, ich sag's mal ganz einfach, die neue elektronische Patientenakte. Also, sag mal, ist ja auch schon ein Dauerthema. Das ist ein Dauerthema. Also, es nennt sich offiziell digitale medizinische Infrastruktur, Telehealth. Ja, aber es ist diese Gesundheitsakte und die Schnittstellen, die darum zu bauen sind. Die Firma CubeDoc hieß bis vor kurzem noch Utranos SE. Da hat man ja offenbar diesen Mantel gekauft, im Februar umfirmiert, ist jetzt an die Düsseldorfer Börse gegangen, wo allerdings nur ganz wenige Stücke umgehen. Mhm. Klar, ganz frisch platziert. Die Market Cap soll ungefähr bei 170 Millionen liegen, was ich sehr, sehr viel finde. Aber schauen wir mal. Es gibt aber kein belastbares Research. Es ist auch für mich kein belastbares Geschäftsmodell. Diese elektronische Gesundheitsakte, das wird mir jetzt seit 15 Jahren erzählt, das gibt sie immer noch nicht. Also auf meiner Patientenkarte ist auf jeden Fall nichts drauf oder nicht viel. Nur das, was ich unbedingt haben will. Insofern ist das alles ein bisschen verquer. Und wir sehen ja, wie unsere Ministerien und Behörden arbeiten. Ich glaube daran nicht und würde mich dieser jungen Geschichte hier fernhalten und dem Verkauf von dem Herrn Grunewald folgen.
Also kein Murks, also doch folgen, ja? Okay.
Ja. Ich würd dem folgen, ganz klar.
Hm? Wunderbar. Ja, das war's für heute. Total spannend. Wir wünschen allen einen schönen Tag und bis nächste Woche.
Gut. Ciao. Tschüss.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse Bios Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985488015, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.